Röcher Maul.
Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Röcher Maul. Und die Landtagswahl in Bayern rückt näher und die bundespolitische Lage gibt nach wie vor genug Anlass zu diskutieren und drüber zu sprechen. Und deswegen haben wir uns erneut den Professor Manfred Göllner in den Podcast eingeladen, was uns auch sehr freut, dass er Zeit dafür gefunden hat. Professor Göllner ist der Gründer und Chef des Meinungsforschungs, des Forsa Meinungsforschungsinstituts, war schon bei uns zu Gast, hält uns auch immer mit interessanten Informationen auf dem Laufenden. Ja, und so kurz vor dieser politischen Sommerpause ist, glaube ich, so mal der richtige Zeitpunkt, um hier noch mal ein bisschen den Augenmerk drauf zu richten. Herzlich willkommen, Herr Professor Göllner. Und gleich meine erste Frage: In den letzten Tagen, wenn nicht Wochen, hat ein Thema immer wieder, ich will nicht sagen, die Medien beherrscht, aber es ist zumindest quer durch alle Medien gegangen, die Wahl des ersten AfD-Landrats in Deutschland, nämlich im Landkreis Sonneberg in Thüringen. Das hat für etliche Aufregung gesorgt. Ich lese ja so regelmäßig auch Ihren Newsletter. Bei Ihnen klingt die Einschätzung ein bisschen anders. Wie sehen Sie denn das? Ist das wirklich so eine Art Kehrtwende oder Zeitenwende in Deutschland und die AfD auf dem Weg zu einer in Anführungsstrichen ganz normalen Partei im politischen Spektrum Deutschlands?
Das kann man noch nicht sagen, dass das wirklich eine Zeitenwende ist oder dass die AfD, wo sie gerne hin möchte, zu einer Volkspartei. Sicherlich ist es richtig, dass es das erste Mal ist, dass hier ein Landrat von der AfD gewählt wurde. Das war ja bisher nicht der Fall, wenn wir auch an die AfD-Hochburg in Sachsen denken, wo ja vor den Landratswahlen im letzten Jahr auch schon vorher eigentlich gemutmaßt wurde, dass viele AfD-Landräte gewählt würden. Das war aber nicht der Fall. Da ist in keinem Landkreis hat der AfD-Kandidat überhaupt eine Chance gehabt. Und insofern war Sonneberg tatsächlich eine Ausnahme. Nun muss man sehen, es ist ja der kleinste Kreis in den ostdeutschen Bundesländern. Es ist ein Kreis, wo auch schon die Nationalsozialisten extrem hohe Anteile hatten. Das ist ein Kreis, wo die AfD überdies ohnehin schon in den Umfragen der letzten Wahlen, da hatte die AfD in Sonneberg auch schon immer höhere Anteile als im Land Thüringen insgesamt. Also die Voraussetzungen waren da, aber man darf nicht diese knapp 15.000 Stimmen für den gewählten Landrat überinterpretieren. Und die Zunahme der AfD-Stimmen im Vergleich zur Bundestagswahl war in etwa so stark, wie wir es in den bundesweiten Umfragen sehen, wie wir es in den Umfragen in Thüringen sehen. Es hängt jetzt wirklich viel davon ab, wie man mit der AfD weiter umgeht, ob da wirklich diese Brandmauer, die bisher bestanden hat zwischen den AfD-Wählern und der großen Mehrheit, die mit der AfD eigentlich nichts zu tun haben wollen, die AfD ansiedeln am äußersten rechten Rand, ob diese Brandmauer ein bisschen eingerissen wird. Das hängt wirklich sehr von der Reaktion der anderen Parteien ab. Das hängt auch davon ab, wie die Medien über die AfD berichten.
Das ist ein äußerst spannender Aspekt, Herr Professor Göllner. Da würde ich gleich mal nachhaken. Der Stern hatte das berühmte Interview mit dem Cover von Alice Weidel dieser Tage publiziert und damit im Grunde einen Tabubruch begangen. Gab auch sehr viele Reaktionen auf diese Titelstory. Ist es die Wende zu einem neuen Umgang oder anders gefragt, was raten Sie uns als Medienvertreter, wie sollen wir der AfD begegnen? Wir sind momentan tatsächlich, kann ich für unser Medienhaus sprechen, reserviert, was die Beteiligung von AfDlern beispielsweise auf Podien jetzt eine Wende her und die AfD soll ganz normal behandelt werden, wie andere Parteien als teilweise extremistisch, in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch. Was ist Ihr Rat an uns Medienmenschen?
Also ich halte es für einen ganz schweren Fehler, wenn man die AfD jetzt behandelt wie eine ganz normale Partei. Man muss doch deutlich sagen, das ist eine Partei, die zwar demokratisch gewählt worden ist in die Landtage, in den Bundestag, und auch der Landrat in Sonneberg ist jetzt aus einer demokratischen Wahl hervorgegangen. Aber deswegen ist die AfD ja keine demokratische Partei. Sie wird ja nicht umsonst auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und deswegen muss man sie auch so behandeln, wie sie ist. Und wenn man sie salonfähig macht, auch mit einem Interview, wie es der Stern gemacht hat, ich hatte das für einen fatalen Fehler, da freuen sich ja alle AfD-Anhänger, wenn sie die Weidel auf dem Titelblatt sehen, wenn sie das Interview lesen, wo die Weidel sich da doch in der normalen Sprache geäußert hat. Für viele sagen, ja, die hat doch eigentlich recht, wenn sie sich gegen das Heizungsgesetz wehrt, wenn sie dort gegen die Gendersprache agiert. Und das ist, glaube ich, ein wirklich fataler Fehler, und den darf man nicht begehen, wenn man die AfD nicht groß machen will. Und das ist ja auch das gewesen, was, man darf ja nicht zu viele Parallelen zur Weimarer Republik ziehen, aber da ist die NSDAP auch erst zur Massenpartei geworden, als auch die Zeitung etwa des Hugenberg-Imperiums ja die NSDAP wie eine normale Partei behandelt haben. Man muss immer klar machen, dass diejenigen, die die AfD wählen, bis heute eine Minderheit sind. Und nicht die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, wie sie vorgeben, vertreten. Und wir haben ja auch in Sonneberg zu verzeichnen gehabt, dass der Anteil der Nichtwähler deutlich höher war als der Anteil derer, die die AfD gewählt haben. Und diese Nichtwähler, die fühlen sich überhaupt nicht wahrgenommen. Die wählen ja auch aus Unzufriedenheit nicht. Die wählen nicht aus Zufriedenheit oder weil sie zu faul sind. Wir haben ja Untersuchungen gemacht, die möchten eigentlich wählen, bleiben aber zu Hause, wollen aber auch nicht ihren Unmut durch die Wahl der AfD ausdrücken. Nur wenn man überhaupt sie nicht redet, nicht die sagen, wir haben die gelbe Karte gezeigt, und die reagieren überhaupt nicht auf uns. Es wird auch in der Wahlberichterstattung allenfalls mal kurz erwähnt, ja, ich glaube, die Wahlbeteiligung war so und so hoch, aber dass so viele nicht zur Wahl gegangen sind. Denken Sie an die Landtagswahlen, auch im letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen, 45% haben nicht gewählt, 45% in Schleswig-Holstein, auch fast 40%. Das sind ja alles Zahlen und eine doch große Zahlen von Leuten, die ihren Unmut durch die Nichtwahl hier ausdrücken. Und um die müsste man sich eigentlich kümmern, die Parteien, aber auch die Medien. Und wenn man jetzt nur über, wie es nach Sonneberg passiert, über die AfD redet, dann sind wieder die ganzen, wird der Unmut unter den Nichtwählern noch gestärkt. Also ich halte es für einen ganz großen Fehler, wenn man glaubt, man müsse jetzt über die AfD berichten wie über eine normale Partei.
Jetzt, wenn Sie sagen, für uns als Medien, wir sollten auf keinen Fall, oder man sollte auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, dass die AfD eben keine demokratische Partei in diesem Sinne ist, dann ist die Frage, was raten Sie denn den Parteien? Also im Moment ist es ja so, dass unter anderem die CDU und die CSU sich zusammengeschlossen haben, um zu sagen, der eigentliche Gegner sind die Grünen. Halten Sie das für richtig, dass man jetzt die Grünen als den Hauptgegner auserkoren hat? Und ich schließe noch eine zweite Frage auch gleich mit an. Sehen Sie in dem Fall diese Brandmauer etwas bröckeln? Weil man kann ja schon konstatieren, dass in den östlichen Bundesländern durchaus die Bereitschaft signalisiert wird, vielleicht doch die ein oder andere Koalition mit der AfD einzugehen.
Ja, das ist auch ein riesengroßer Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann. Denn wenn man sich mal auch die Wahlen in ostdeutschen Ländern anguckt, dann haben wir Wahlen gehabt in Brandenburg, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, wo die CDU sehr gut abgeschnitten hat, wo die CDU bei den Landtagswahlen 2019 und 2021 deutlich mehr Stimmen bekommen hat als bei der vorausgegangenen Bundestagswahl 2017. Warum? Weil alle drei Minister, einmal die beiden CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt, Haseloff und Kretschmer in Sachsen, sich ganz klar von der AfD abgegrenzt haben und damit ihre eigenen Anhänger auch mobilisiert haben. Und in Brandenburg hat es Woidke genauso gemacht. Woidke hat auch mehr SPD-Stimmen bekommen als bei der vorausgegangenen Bundestagswahl, weil er sich auch in der letzten Phase des Wahlkampfes ganz klar und hart abgegrenzt hat. Und wenn man da als Gegenbeispiel Thüringen nimmt, wo die CDU eben auch schon solche Spielchen, wie es jetzt wieder passiert, getrieben hat. Da hat die CDU deutlich weniger Stimmen bekommen bei der Landtagswahl in Thüringen als bei der Bundestagswahl. Und das ist ja eigentlich ein Beleg dafür, dass man sich eben klar abgrenzen muss als CDU, als CSU. Und dass man nicht den Fehler machen darf, irgendwo Themen der AfD aufzugreifen, wie es ja Seehofer 2018 in Bayern gemacht hat, damals noch mit Söders Unterstützung. Das ist ja völlig schief gegangen. Da hat die CSU ja ein Ergebnis von unter 40% eingefahren, was für die CSU ja als katastrophal gewertet ist und hat, glaube ich, da die Konsequenzen daraus gezogen. Dass Herr Merz jetzt die Grünen als Hauptgegner aufruft, das ist, glaube ich, ein falscher Begriff. Natürlich sollte man auch als Union, die Mitte der Gesellschaft vertritt, die Grünen angreifen, den Grünen vorwerfen, dass sie eben eine, das kann man ja sagen, eine Verbotspartei ist, dass sie die Leute belehren will, dass sie Leute bevormunden will, dass sie eine Klientelpolitik macht für ihre Wählerklientel. Das kann man ja alles machen, aber als Hauptgegner würde ich sie nicht ausrufen, sondern der Hauptgegner ist nach wie vor die AfD. Über die politischen Vorstellungen der Grünen kann man heftig diskutieren.
Jetzt hat aber der von Ihnen gerade schon mal zitierte sächsische Ministerpräsident Kretschmer vor kurzem gesagt, in diesem Land gerät etwas ins Rutschen. Da hat er so versucht, seinen eigenen Parteifreunden zu erklären, dass diese Abgrenzung, Ausgrenzungspolitik ja auch an Grenzen stößt. Was bedeutet das? Also heißt es, dass in Sachsen jetzt sozusagen ein Schmusikus wäre das falsche Wort, aber eine Annäherung stattfindet zwischen CDU und AfD? Oder wie soll ich diesen Satz interpretieren?
Ja, das kann ich nicht beurteilen, was Herr Kretschmann da macht. Nur wenn er auf die eigenen Wahlergebnisse guckt und auf die letzte Wahl, ist es eigentlich ein Fehler. Auch damals gab es ja vor der letzten Wahl Ratschläge, die CDU in Sachsen teilweise befolgt hat. Ich auch von Wissenschaftlern oder Pseudowissenschaftlern wie Herrn Patzelt, die auch die Annäherung empfohlen haben. Aber Kretschmann hat dann ja wirklich im Wahlkampf selbst die Kehrtwende gemacht, auch im Vergleich zu dem, was vorher diskutiert wurde, und die klare Abgrenzung gemacht. Und das müsste doch ein Hinweis sein, dass es empirisch so war. Und das darf man doch jetzt nicht ändern. Und nochmal, auch in Sachsen ist der Anteil der Nichtwähler extrem groß. Das ist etwas, wo die CDU auch gewinnen könnte, wenn sie hier, was Haseloff ja in Sachsen-Anhalt geschafft hat, dass da viele doch aus der Nichtwahl herausgeholt worden sind und die CDU gewählt haben. Und das kriegt man eben nicht hin, wenn man sich um die AfD-Wähler kümmert. Die kriegt man nicht zurück so einfach, den Kern ohnehin nicht. Und die Randgruppen, die jetzt bei der AfD angedockt haben, die kriegt man vielleicht weg, aber nicht, indem man sozusagen die AfD rechts überholen will und von Kooperationen und Ähnlichem spricht. Da muss ich Ihnen immer klar machen, denen die AfD wählen wollen, ihr seid eine Minderheit, ihr seid nicht das Volk und die Mehrheit des Volkes will mit euch nichts zu tun haben. Das ist auch in ostdeutschen Ländern der Fall, trotz guter Umfragewerte für die AfD.
Da würde ich aber gerne nochmal um Ihre Meinung bitten. Sie haben gerade diese ostdeutschen Länder skizziert. Da haben wir im kommenden Jahr eben 3 Landtagswahlen und mindestens in 2 von diesen 3 Ländern muss man mit AfD-Ergebnissen nahe an der 30%-Marke Stand heute in den Umfragen rechnen. Würde das so kommen, würde es bedeuten, dass es ja nahe an einer es ist dann ganz schwierig, Koalitionen zu schmieden. Und die einzige Lösung ist dann sehr breite Bündnisse, beispielsweise, wie man in Thüringen bereits Erfahrungen gesammelt hat, zu schmieden, was am Ende der AfD wieder hilft, weil sie dann auf die, ich zitiere jetzt AfD-Jargon, Alt- oder Systemparteien schimpfen kann, die gemeinsame Sache machen. Also wie kann aus diesem Teufelskreis ein Entrinnen gelingen? Es wird ja ganz schwer möglich sein, dass eine klassische Zwei-Parteien-Koalition, wie man sie aus der Vergangenheit kannten, sich beim 30% AfD-Ergebnis formieren kann, weil einfach die Mehrheit nicht reicht. Also wie sehen Sie das?
Ja, das ist richtig, dass die schwierig, das schwierig ist, es schwierig sein wird bei solchen Ergebnissen für die AfD, wie sie in Umfrage sich andeuten, dann eine vernünftige Regierung zu bilden. Aber das sollte ja Ansporn sein, zu gucken, dass man die AfD eben nicht so stark macht, dass man die AfD-Stimmen wieder zurückdrängt, dass man eben im Potenzial der Nichtwähler guckt, wie kann ich die Nichtwähler dazu bringen, doch eine der demokratischen Parteien zu wählen. Und da versagen die Parteien ja generell, um dieses Potenzial, was sie hier haben, und von Leuten, die eigentlich uns sagen, ich möchte gerne wählen, aber die Parteien machen es uns so schwer, sie zu wählen. Wir möchten ja auch nicht AfD wählen, wir möchten CDU wählen, wir möchten SPD wählen. Warum machen es die Parteien dieser Gruppe so schwer, das Kreuzchen doch oder erstmal zur Wahl zu gehen und das Kreuzchen bei demokratischen Parteien zu machen? Es liegt, glaube ich, das muss man ganz deutlich den Parteien ins Tagebuch schreiben, dass sie es in der Hand haben, die Stimmen der AfD nicht so hoch anschwellen zu lassen, wie es in Umfang aussieht. Die können das verhindern.
Lassen Sie uns bei den Nichtwählern bleiben, weil Sie sagen, die Parteien können es verhindern. Das heißt, aus Ihrer Sicht, wenn ich es richtig verstanden habe, Nichtwähler zurückzugewinnen, also wieder zur Wahl zu bewegen. Grundvoraussetzung dafür wäre, dass die Wählerinnen und Wähler, die Nichtwählerinnen und Nichtwähler das Gefühl haben, sie werden gehört. Das bringt mich zu der Frage, welche Themen sind es denn, die einerseits die Menschen beschäftigen und wo sie sagen, da nehmen die Parteien zu wenig Rücksicht darauf, beziehungsweise haben sie bestimmte Themen gar nicht auf dem Schirm. Welchen Umgang mit den Themen würden Sie den Parteien anraten?
Ich würde jetzt nicht sagen, da gibt es sozusagen ein Thema, was da hilft, sondern ich glaube, das Problem ist eher, dass viele im Augenblick das Gefühl haben, ihre Interessen werden nicht wahrgenommen, ihre Interessen werden nicht in der Politik ernst genommen. Und das sind die vielen, die noch in normalen Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Und das ist ja die Mehrheit der Erwerbstätigen. Aber die haben das Gefühl, dass die Politik sich nur um Randgruppen kümmert. Es wird wieder jetzt diskutiert über die Höhe des Mindestlohns. Nicht niemand hat was gegen eine Erhöhung des Mindestlohns. Aber die Mindestlohnempfänger sind nun mal nicht die Mehrheit der Erwerbstätigen. Es ist eine Minderheit. Und die in normalen Arbeitsverhältnissen Beschäftigten, die ärgern sich darüber, dass man sich jetzt wieder mit dem Mindestlohn beschäftigt und darüber diskutiert, aber nicht darüber, welche Schwierigkeiten hat ein normal Beschäftigter, welche Probleme hat er, was, weil man schon mit dem Hinweis Heizungsgesetz, was belastet die ganzen Ärgernisse, die man hat im Umgang mit der Bürokratie, die mit den steigenden Preisen, das sind alles Dinge, wo man eben doch erwartet, dass die Politik diese Sorgen ernst nimmt und sich nicht mit Minderheiten beschäftigt, mit der Gendersprache, mit den diversen Geschlechterzugehörigkeiten. Das sind alles Minderheiten, um die man sich kümmern sollte, ist ja in Ordnung. Aber doch nicht das in den Vordergrund stellen. Und das Gefühl haben viele, nicht wenn, gerade mal bei dem Gendersprache, 80% sagen, was ist das für ein Quatsch, wenn auch die Öffentlich-Rechtlichen dauernd so reden, dass man denkt, die haben Sprachfehler. Und dennoch macht man es. Das ist schwer nachvollziehbar. Eine feministische Außenpolitik, weil niemand weiß, was das ist und das so wichtig macht. Wenn man nicht mehr Winnetou sagen darf oder was weiß ich, das sind alles so Dinge, wo die, sagen wir, normal arbeitenden Menschen sich nicht mehr vertreten, ernst genommen fühlen. Und deshalb bleiben sie voller Wut langsam zu Hause.
Wenn man Ihnen zugehört hat in den letzten ein, zwei Minuten, könnte man auch diese Zitate, einige davon zumindest, Hubert Aiwanger oder Markus Söder in den Mund legen. Das ist ja genau deren Wahlkampftaktik gegen den, ich zitiere, Gender-Wahn, Zitat Ende und so weiter anzugehen, die Menschen sozusagen heiß zu machen gegen diese Ampelkoalition. Ampelbashing ist ja ein etablierter Begriff geworden. Ihr Zustandsbericht, zu viel für Minderheiten, werde getan von der Ampelkoalition. Den kann man aus meiner Sicht durchaus so stehen lassen. Das, was die Opposition draus macht, ist natürlich auch dann eine sehr, sehr durchsichtige Angelegenheit. Worauf ich hinaus will, ist das, was die Parteien sich gerade liefern, auf der einen Seite die Union, auf der anderen Seite die drei Ampelparteien, nicht äußerst unbefriedigend, wenn es ums Rückgewinnen von Nichtwählern geht. Also da, wo bleibt da ein Vertrauen in die Politik? Da wird ja eher aus meiner Sicht Politikverdrossenheit geschürt.
Nein, das ist richtig. Das ist die Menschen sind ja insgesamt sehr viel konsensorientierter als die Politik, aber auch Politikwissenschaftler, das immer herauspusten. Man sagt, Streit gehört, ist das zur DNA der Demokratie. Das ist ziemlicher Unfug. Die Menschen sehnen sich nach Konsens. Und ich bin ja gerade in Dänemark und beobachte hier die Wahlen. Wir waren bei den letzten Folketingen, waren auch gerade immer zufällig hier, mit Wahlbeteiligungsraten von 85%. Da gehen bei Kommunalwahlen mehr in Dänemark zur Wahl als bei uns bei der Bundestagswahl. Warum? Die Parteien sind hier konsensorientierter und die Streitkultur ist anders. Und der harte Oppositionskurs von Herrn Merz ist ein absoluter Fehler. In so schwierigen Zeiten wie diesen, mit so vielen Krisen, mit so vielen Ängsten, die Menschen haben, ihre eigenen finanziellen Verhältnisse anbelangt, ihre Möglichkeiten anbelangt, sondern auch die Angst vor den Folgen des Ukraine-Krieges. Das bedrängt ja die Menschen. Und da muss man doch eher versuchen, einen Konsens zu finden, auch zwischen Regierung und Opposition. Und deswegen ist dieser harte Oppositionskurs falsch. Ich glaube, da muss man nochmal differenzieren vielleicht zwischen Bayern und dem Rest der Republik. Wenn Söder hier Wahlkampf gegen die Grünen macht, ist das vielleicht in Bayern gar nicht so fürchterlich falsch. Aber was die Opposition in Berlin macht, das ist, glaube ich, falsch. Man muss auch hier ihnen, auch in der Ampel immer vorhalten, dass sie eben große Teile der Menschen nicht mehr vertritt. Und da müsste dann aber die Union Vorschläge machen. Und wenn man die Bundestagsdebatten eben sieht mit dem kleinlichen Vorrechnen, die einen sagen, ich habe 16 Jahre nichts gemacht. Und das, ich glaube, das entfremdet noch mehr Wähler von der Politik. Das, glaube ich, ist eine falsche Strategie, immer nur draufzuschlagen. Man kann ja doch aufzeigen, dass gerade auch das Versagen der SPD, nicht die FDP ist eine Klientelpartei für den Mittelstand. Da hatten die Wähler, dass man deren Interessen aufgreift und in Politik umsetzt, erwarten nicht, dass die FDP alles machen kann. Die Grünen sind eine Klientelpartei. Die werden gewählt von den oberen Bildungs- und Einkommensschichten, meist im Dunstkreis des öffentlichen Dienstes, in den urbanen Metropolen. Das ist eine ganz beschreibbare Klientel. Und sie machen für ihre Klientel Politik. Das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Umso wichtiger ist, dass die SPD, die eben eine breitere Wählerschicht eigentlich mal vertreten hat oder auch und auch gewählt worden ist von einer breiten Wählerschicht, diese ihre Wähler vernachlässigt. Und da gibt es ja genügend Anknüpfungspunkte, wo die CDU Vorschläge machen könnte und eben versucht, die Regierung dahin zu treiben. Aber diesen harten Oppositionskurs halte ich persönlich für verfehlt.
Wenn wir jetzt nach Bayern blicken, da haben wir ja eine Landtagswahl am 8. Oktober in näherer Zukunft vor der Brust. Da ist es ja so, dass die AfD mit Werten, die so zwischen 10% und 12% liegen, nicht ganz so extrem stark ist wie im Osten, ist ja generell im Westen ein Phänomen. Trägt Hubert Aiwanger aus Ihrer Sicht dazu bei, fischen die Freien Wähler in Bayern Teile der AfD-Klientel ab und verhindern so ein stärkeres AfD-Ergebnis? Oder ist es Blödsinn und Hubert Aiwanger verhält sich fehl, wie es nach dieser Erdinger Demonstration, als er davon sprach, die Demokratie müsse zurückgeholt werden, häufig zu hören war? Wie ist Ihre Einschätzung zu den Freien Wählern in Bayern?
Die Freien Wähler sind ja wirklich ein bayerisches Phänomen. Die gibt es ja nur sporadisch in anderen Ländern. sind ja, wenn ich das richtig sehe, das können Sie aber besser beurteilen als aus der aus der bayerischen Sicht, wenn ich ja nur aus der Berliner Distanz Bayern beobachten kann, sind ja auf der kommunalen Ebene entstanden, offenbar, weil es hier Vertrauenseinbrüche bei der CSU gab. Dann haben sie Kommunalpolitik gemacht, gerade im ländlichen Raum, und haben dann den Sprung in den Landtag geschafft und scheinen es da jetzt auch wieder ganz sicher zu schaffen. Das heißt, mein Gefühl ist, dass die Freien Wähler hier einen Teil der früheren CSU-Wähler im ländlichen Raum da aufgesaugt haben, vielleicht auch daran hindern, zur AfD zu gehen. Nur, ich glaube, Aiwanger, die können ihn besser beurteilen, ich kenne ihn nicht, aber er muss natürlich aufpassen, dass er nicht überzieht mit solchen Aussprüchen wie in Erdingen, um die Grenze nicht zu verwischen zur AfD. Auch er muss die klare Grenze zur AfD ziehen und sagen, hier sind die Freien Wähler, die vertreten den ländlichen Raum. Wir sorgen dafür, dass hier auch deren Interessen gehört werden, aber wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben. Und wenn er das nicht macht, dann ist natürlich die Gefahr, dass auch bei ihm die Ränder zur AfD vielleicht noch wandern.
Jetzt haben Sie, entschuldige, Matthias, bitte.
Ich wollte auch noch mal ein bisschen auf, nicht auf die AfD in dem Fall eingehen, sondern auf die Grünen in Bayern, die ja einen sehr großen Aufschwung hatten, die auch geliebäugelt damit haben, dass sie an die Macht mitkommen, dass sie in der nächsten Regierungskoalition beteiligt sind. Und letztendlich hat sich Herr Söder entschieden, seinen Wahlkampf jetzt gegen die Grünen auszurichten, also auch die Grünen als Hauptgegner auszurufen. Und wenn man sich jetzt die Umfrageergebnisse im Moment anschaut, scheint es ja zu funktionieren. Wie sehen Sie das? Wie sehr leiden die Grünen in Bayern auch unter der Gemengelage, die im Moment im Bund feststellbar ist? Oder ist es wirklich jetzt einfach eine kluge Taktik vom Ministerpräsidenten Söder, sich auf die Grünen einzuschießen und ja, sie halt sehr stark auch als Klientelpartei darzustellen, die nicht denn das Wohl des gesamten Volkes im Auge hat? Was ist es eine kluge Taktik oder ist es wirklich so, dass es eher aus der Berliner Ampelkoalition im Moment auch auf die bayerischen Grünen rüberschwappt?
Ich glaube, was Söder macht, ist, glaube ich, gar nicht so sehr falsch aus seiner Sicht. Denn wenn man sich mal auch Wahlergebnisse anguckt, denken Sie an die letzte Abgeordnetenhauswahl in Berlin, wo die Grünen gewählt worden sind, eigentlich nur in drei Bezirken, in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und in Pankow, beziehungsweise in Pankow wieder nur von einem Teil, nämlich von Prenzlauer Berg. Das sind die drei Bezirke, wo die Grünen auch mit ihrer Politik sozusagen oder Politik gemacht haben, nicht mit was die Fahrradwaren anbelangt. Das haben sie dort durchgesetzt. Sie haben die Friedrichstraße gesperrt für Autofahrer. Es war eine Symbolhandlung. Und in diesen drei Bezirken in Mitte, wo die Grünen eben wohnen, weil es ihnen gut geht, weil sie die Mieten dort bezahlen können, weil dort auch die Einrichtungen sind, die öffentlichen Einrichtungen, wo sie arbeiten. Wir wissen ja, dass von den höheren Beamten fast 40% Grün wählen, wo auch viele Medienvertreter sind. Auch wissen Sie ja auch, dass viele in ihrer Zunft eher grünaffin sind. Und für diese kleine Minderheit in diesen drei Bezirken hat die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linke Politik gemacht. Das ist honoriert worden. Da sind die grünen Kandidaten direkt gewählt worden. In allen anderen Bezirken in Berlin hat die CDU gewonnen. Und das ist ja dieses, was wir in Berlin sehen, sehen wir ja auch in anderen Orten auch. Wir haben in Bonn gerade eine Untersuchung gemacht für Ihre Kollegen vom Bonner Generalanzeiger, wo wir gesehen haben, wie die Politik der grünen Oberbürgermeisterin diese Stadtgesellschaft spaltet. Und wenn Söder das jetzt aufgreift und sagt, ich bin derjenige mit meiner Partei, die dafür sorgt, dass eben nicht nur diese Klientelpolitik für die urbanen Gegenden für die grüne Klientel gemacht wird, ist das, glaube ich, nicht aus taktischer Sicht nicht ganz falsch.
haben wir die Grünen besprochen, die Freien Wähler, und die AfD bleibt die große CSU neben der kleinen SPD, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Sie haben vorhin den bemerkenswerten Satz gesagt, 40% für die CSU, also wenn man unter der 40%-Marke liegt, eigentlich schon ein schlechtes Ergebnis. Das würden heute innerhalb der CSU ganz, ganz viele anders sehen. Da wäre man sehr zufrieden, wenn man 38-39% erreichen würde. Ist es nicht so, dass die Zeiten, in denen eine dominante Volkspartei, wie es eben die CSU in Bayern über Jahrzehnte war, mit Ergebnissen an oder jenseits der absoluten Mehrheit, dass die CSU es Zeug hätte, immer noch 40% plus X zu kriegen?
Naja, es ist ja nicht so ganz unrealistisch, wenn man bedenkt, dass die Freien Wähler ja eigentlich doch aus dem Fleisch der CSU kommen. Wenn man beide zusammenrechnet, bin ich ja doch wieder über 50%. Wenn wir nach Schleswig-Holstein gucken, wo Günther über 42% geholt hat, in einem Land, was ja nicht vergleichbar ist mit der bayerischen politischen Kultur und Tradition, dann sieht man, dass es noch geht, dass viele Menschen möchten ja die Volksparteien, wie sie früher mal waren, wieder haben und wählen. Und wenn sie sich um das Volk kümmern und nicht nur um Randgruppen, dann haben sie Chancen. Natürlich kann die CSU jetzt wegen der Freien Wähler nicht mehr 50% bekommen, aber sie muss doch sehen, dass sie ihre alte Bindekraft wieder so weit wie es geht entfaltet. Und die CSU hat ja nun, war ja nun mal die modernste Volkspartei in dem Sinne, dass sie von rechts bis weit in bis in das Mitte-Linkslager Wähler gebunden hat, als sie noch wirklich über 50%, über 60% der Wähler Stimmen bekommen hat. Und diese Bindekraft hat sie ja irgendwann verloren. Das können Sie besser beurteilen, wann das passiert ist. Ist ja irgendwo in der Endphase Stoiber eingetreten. Aber sicherlich, wie gesagt, keine 50%. Aber wenn die CSU alles richtig macht, dann sind Werte von 40 plus durchaus realistisch.
Dann andersrum gefragt, wo ist die Grenze, an der Markus Söder um sein politisches Überleben fürchten muss aus Ihrer Sicht? Da gibt es so einen Wert, 37%, der wird in Bayern relativ hoch gehandelt, läge die CSU drunter, also unter dem letzten schlechten Wahlergebnis sei es das gewesen mit dem Ministerpräsidenten Söder. Glauben Sie an so ein Szenario oder sagen Sie, der hat überhaupt nichts zu befürchten, im Gegenteil, der wird bald Bundeskanzler sein oder werden wollen?
Ich denke schon, die 37% sind ja ein schlechter Wert gewesen aus Sicht der CSU, obwohl sie ja besser abgeschnitten hat als in Umfragen vor der Wahl 2018. Da lagen sie eher bei 34-35%. Sie haben sich noch doch verbessert in der Endmobilisierung. Ein Symbol immer da runterkommt, ist das sicherlich kein gutes für Söder. Es gibt ja im Augenblick, Sie können das vielleicht besser beurteilen, aber soweit ich das sehe, keine Alternative. Das liegt einmal daran, dass er ja keine richtigen Gegenkandidaten hat. Wer will Herrn Hagen zum Ministerpräsidenten wählen oder möchte ihn dort sehen oder Herrn Florian von Brunn? Also hat Söder ja fast eine Alleinstellung, dass man mit den Freien Wählern wird er immer regieren können, egal ob die CSU 37 oder 38 oder 39 oder 42% bekommt. Aber natürlich die Kanzlerambitionen, falls welche vorhanden sein sollten, die sind natürlich dann ein bisschen in die Ferne gerückt mit Ergebnissen von 37 oder darunter.
Das wäre ja genau die nächste Frage schon. Also Söder hat ja mehrfach gesagt, sein Platz ist jetzt in Bayern. Wir wissen aber auch alleine aus diesem Wahlkampf, dass Markus Söder kein Problem hat, auch seine Meinung nochmal zu ändern und dann genau in die entgegengesetzte Richtung zu marschieren. Also wir haben jetzt einen Herrn Merz, der durchaus ja Ambitionen hat, bei der nächsten Bundeskanzlerwahl seinen Hut in den Ring zu werfen. Wir haben einen Daniel Günther, der vielleicht auch ein bisschen geschoben wird oder sich auch selber positionieren will. Das können wir vielleicht hier im Süden nicht so richtig genau beurteilen, aber er ist auf jeden Fall gut im Gespräch. Wir haben den Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen und wir haben Markus Söder. Wenn Sie der Berater der CDU-CSU wären und bestimmen könnten, wen der vier Kandidaten Sie ins Rennen schicken sollten, wen würden Sie denn empfehlen und warum?
Ja, zumindest einen kann ich. Wir haben ja Friedrich Merz schon beobachtet in seiner ersten politischen aktiven Phase, als er Fraktionsvorsitzender war. Und da hat er immer mit Herrn Möllermann konkurriert um den letzten Platz im Politiker-Ranking. Und er war nie irgendwo wahrgenommen worden, wenn es um die Frage ging, wer soll Kanzlerkandidat der Union werden, auch um den Fraktionsvorsitz. Ist er nie genannt worden. Er ist immer eher doch ein wenig beliebter Politiker gewesen. Das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Wenn man sich die Werte für ihn anguckt in allen Rankings, dann liegt er sehr weit hinten. Und er wird als unsympathisch eingeschätzt. Er kommt überhaupt nicht an bei den Jungen, bei den Frauen, nicht bei den jungen Frauen, wenn wir die Kanzlerpräferenz fragen. Wir fragen ja immer, wen würdet ihr wählen, Scholz, Habeck oder Merz oder Scholz, Baerbock oder Merz, dann entscheiden sich 6% der jungen Frauen für ihn. Und das ist eine Gruppe, die für die CDU extrem wichtig ist. Also Merz-Sympathiewerte sind ganz niedrig. Er liegt immer unter den Werten seiner Partei, anders als Scholz, der trotz nicht berauschender Werte, aber immer noch über denen seiner Partei liegt. Also wenn mich einer fragen würde, ganz ungeschützt, dann würde ich sagen, Herr Merz würde es ebenso wenig schaffen, wie es Herr Laschet geschafft hat. Er könnte also auch diese Wahl zum Parteivorsitzenden, die zweite Fehlentscheidung, die personale Fehlentscheidung der CDU gewesen sein. Wer von den anderen drei Kandidaten das kann, das muss man, denke ich, abwarten. Sie haben die reden über die bayerische Wahl, wie Herr Söder abschneidet. Man muss gucken, wie Herr Wüst das Land regiert, ob er weiter Profil gewinnt. Man muss ja sehen, er hat keine Zeit groß gehabt, sich vor der Wahl einzuarbeiten. Er hat jetzt eine Koalition mit den Grünen in einem sehr schwierigen Land, weil Nordrhein-Westfalen ja sehr zerklüftet ist. Das passt ja alles nicht zueinander, dass das Rheinland mit den mit Westfalen, den vielen Sekten im Siegerland, in dem Münsterland. Also das ist ein sehr schwieriges Land und da muss man gucken, ob er das schafft, was Günther ja in Schleswig-Holstein 5 Jahre geschafft hat, dass er sich herausgeschält hat als jemand, der durch einen kooperativen Politikstil ohne Konflikte in der Regierung das Land ganz gut durch die letzten Jahre gebracht hat. Das muss Wüst noch zeigen. Wobei Günther wird natürlich bundesweit nie so wahrgenommen, wie es bei Wüst und Söder der Fall ist, in einem kleinen Land. Aber wer denn von den dreien letztendlich 2025 die besten Chancen hat, das kann man von heute aus noch nicht sagen. Ich würde mich noch festlegen, mit März wird es für die Union schwer, wieder in das Kanzleramt einzuziehen.
Sie haben sich ja auch schon festgelegt, dass es mit Florian von Brunn für die bayerische SPD schwer wird, den Ministerpräsidenten zu stellen. Vielleicht noch ein Satz, bevor wir uns dann tatsächlich mit der zweiten Liga beschäftigen, in dem Fall fußballerisch gedacht, zur bayerischen SPD. Die lädt am Freitag dieser Woche zu einer Pressekonferenz ein, an der, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, Christian Ude, Renate Schmidt, Franz Marget und Uli Mali auftreten, auch genannt als die Legenden. Die SPD-Legenden ist tatsächlich so in der Pressemitteilung überschrieben. Sind es Verzweiflungstaten oder hat die bayerische SPD noch einen Wumms vor sich, um die 10%-Marke zum Beispiel signifikant zu überschreiten?
Ich glaube, wenn man die Geschichte der bayerischen SPD sich anguckt, dann ist sie mal halbwegs verankert gewesen durch die vielen Flüchtlinge, durch Leute wie Wenzel Jaksch. Und als die nun langsam auch nicht mehr da waren, da gab es ja schon in einem Drittel der bayerischen Gemeinden überhaupt keinen SPD-Ortsverein mehr. Das hat ja eine lange Tradition und die war auch dann nicht attraktiv für Neuzugänge. Sie hat ja den höchsten Frauenanteil gehabt. Würde ja die Frauenbewegung heute sagen, wunderbar, SPD hat das richtig gemacht, hohen Frauenanteil. Nur die Männer sind nicht reingegangen, weil sich keine Chancen ausgerechnet haben. Und die Wahlergebnisse waren natürlich immer ganz schlecht in Bayern im Vergleich zum Rest der Republik. Und das dürfte sich jetzt auch nicht ändern. Die SPD ist eigentlich in Bayern nicht existent. Das ist ja fast ein Zustand, wie wir ihn in ostdeutschen Ländern haben, mit Ausnahme von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo die SPD eigentlich wirklich eine Sekte ist. Und in Bayern, glaube ich, hat sie es vor langer Zeit schon versäumt, wieder sich zu verankern in der Wählerschaft. Sie ist sozusagen, sie lebt noch davon, dass es eine Bundes-SPD gibt, aber sie hat auch keine Vertreter in Bayern, die wählbar sind. Und wenn sie jetzt die alte Garde aufbietet, dann ist das eher ein Armutszeugnis als ein Zeugnis dafür, dass sie jetzt aktive Politiker hat, die das Land irgendwie voranbringen können.
So überzeugte Sozialdemokrat Matthias Obert in der Lage ist, die letzte Frage zu stellen, sollte er dies tun.
Ja, ich bin durchaus in der Lage, die letzte Frage noch zu stellen. Wobei man auch sagen muss, zumindest laut Wikipedia ist ja der Professor Güllner auch Mitglied der SPD, aber er ist ein scharfer Kritiker auch und er wagt, oder sagen wir so, er scheut nicht das deutliche Wort. Muss er nicht bange sein um die SPD, solange es solche Mitglieder gibt, sage ich mal. Aber ich teile durchaus die Einschätzung, die der Professor Güllner gerade auch zum Besten gegeben hat, was die Lage der bayerischen SPD betrifft. Aber für uns viel, viel wichtiger als vielleicht das Ergebnis der bayerischen SPD, auch wenn sich das jetzt hart anhört, ist letztendlich, was passiert mit dem ersten FC Nürnberg in der nächsten Zweitligasaison. Jetzt sitzt der Professor Güllner ja in Berlin, er hat jetzt auch einen Zweitligisten mit dabei. Hertha wird dann auch in Nürnberg aufschlagen. Aber was Sie als Meinungsforscher, das ist natürlich hochinteressant zu hören. Wie schätzen Sie es ein? Wo wird der erste FC Nürnberg in der nächsten Saison landen? Und vielleicht geben Sie auch gleich einen Tipp ab, wie die zwei Spiele gegen die Hertha ausgehen werden, einmal das Heimspiel und einmal das Auswärtsspiel der Hertha gegen den ersten FC Nürnberg.
Ja, Sie wissen ja, dass ich Schalke-Fan bin. Dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass beide Altclubs in Nürnberg und Schalke in der Liga bleiben oder reinkommen. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, schon darüber geredet. Beide Hoffnungen, die ich so aus Nostalgie hier gehabt habe, haben sich nicht erfüllt. Nun, dass Hertha abgestiegen ist, das geschieht ihnen recht. Es ist ein arroganter Club. Wir haben das immer. Wenn man sich das anguckt, ist es unverständlich, dass in einer fast 4 Millionen Stadt so ein katastrophaler Fußballverein existiert. Und die Union hat es ja vorgemacht, wie man es macht, mit viel weniger Brimborium und Arroganz. Also ich hoffe, dass Nürnberg hier bei beiden Spielen auch weiter siegt über Hertha, denn die hätten es nicht anders verdient.
Das ist doch wunderbar. Und jetzt müssen Sie aber trotzdem noch dann sagen, wie soll es denn gegen Schalke ausgehen?
Ja, aber da würde ich natürlich, ist mein Herz ein klein bisschen eher bei Schalke. Wenn man beide Spiele gegen Hertha gewinnt, dann kann man vielleicht gegen Schalke auch mal ein Spiel verlieren zumindest.
Und die Fanfreundschaft, die ja zwischen dem ersten FC Nürnberg und Schalke besteht, wird nicht drunter leiden. Wir lassen uns überraschen. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Saisonstart. Auf uns wartet, also wir fahren nach Rostock und dann wartet Hannover. Also es bleibt spannend, sowohl für Schalke als auch für den ersten FC Nürnberg. Wir sagen vielen, vielen Dank für die Zeit und für das interessante Gespräch. Und ich bin zuversichtlich, dass wir entweder nach der bayerischen Landtagswahl oder aller spätestens vor der nächsten Bundestagswahl wieder gerne auf Sie zukommen und uns gerne auch erzählen lassen, wie Ihre Sicht der Dinge auf die deutsche Politik ist und letztendlich auch gestützt durch die Zahlen, die Sie ja regelmäßig erheben. Vielen Dank nochmal.
Ja, ich danke auch und ich komme gerne wieder.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.